So, ich mache jetzt diese kleine Entführung und sacke 5 Geld ein.
Okay, und ich verhafte dich.
Wie verhaften? Wo steht denn der Effekt?
Ich bin jetzt Polizist.
Hä? In diesem Spiel sind wir alle kriminell, da gibt's keine Polizisten.
Ist mir egal, ich bin jetzt Polizist und verhafte dich.
Sollen wir was anderes spielen?
Nö, ich verhafte dich jetzt. Also, außer du zahlst mir ein bisschen was.
Okay, wir sind doch alle Kriminelle. Dann kann's ja weitergehen. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute als Kriminelle auf einem windigen Bergbaumond in Shadow Moon Syndicates. Willkommen zur Ausgabe 373 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine Lieblingskriminelle, Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Oberpate Michael.
Aber hallo, ich habe den Paten mindestens 5-mal gesehen. Wir sprechen heute über Shadow Moon Syndicates. Das ist ein neu ausgelieferter Kickstarter, der da demnächst auch zumindest limitiert in den Handel kommt. Und da sind wir alle Kriminelle und wollen der Oberkriminelle werden.
Ja, und bevor sich Michael nachher wieder kriminell ärgert, möchte ich darauf hinweisen, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld dafür, wenn ich das S bei Syndicates vergesse und wegschludere beim Aussprechen oder wenn ich irgendwo an anderer Stelle bei Moons oder Shadows esse hinten dran hänge. Das scheint irgendwie eine Macke von mir zu sein. Ich entschuldige mich bei allen da draußen, die darunter leiden, dass ich so eine Wortverlängerungs- und Verkürzungsneurose habe.
Dafür gab es auch einen Namen, den haben wir doch letztens rausgesucht.
Den hast du rausgegoogelt, ja, aber ich weiß es nicht mehr. Ich wollte nur mal sagen, ja, wir haben festgestellt, ich habe da eine Schwäche und es tut mir sehr, sehr leid. Ich arbeite dran, aber es ist ein schwieriger Prozess.
Vielleicht holen wir uns ja noch ein paar Spiele von Gamefounds.
Zum Beispiel. Aber bevor Michael in die Regeln einsteigt, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sage ich prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
Ja, wir hatten keinen Loot letzte Woche, aber heute kam die Kampagne für Brass Pittsburgh raus und da musste ich natürlich mitmachen, auch wenn es ein bisschen wehtut im Portemonnaie, muss ich sagen.
Ja, ich habe gar nicht erst hingeguckt, weil ich wusste, dass du es sowieso becken wirst und dann habe ich gedacht, dann erspare ich mir den Schock vorläufig, was es kosten wird.
Wir bringen das Ganze am Samstag auch nochmal in die News, aber man muss 130 Euro anlegen plus Porto, um das zu bekommen in der Deluxe Edition. Und die Deluxe Edition, halte ich fest, hat keine Deluxe-Münzen. Die muss man sich extra kaufen. Und die kosten die Metallmünzen-Version, setzt ihr alle da draußen, die Metallmünzen zu Brass kosten 100 Euro.
Bitte?
Ja, 100 Euro.
Warte. Ich glaube, ich muss da mal nochmal mit den Boardgame-Monkeys sprechen. Die hatten da doch irgendwie so einen Kontakt nach Südamerika, wo man sich irgendwie so günstig Münzen drucken lassen konnte.
Jetzt muss man natürlich sagen, da sind 100 Münzen dabei. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Aber, ja, aber trotzdem,
1 Euro pro Münze?
Ist schon ganz schön krass. Ne? Ich habe das deswegen auch gelassen. Also das mit den Münzen habe ich gelassen.
Ja, da kannst du ja fast Euros reinlegen.
Ja, und es gibt halt eine Standardversion von dem Spiel für, ich glaube, $79 und eine Deluxe-Version mit ein bisschen schönerem Material für 120 plus Steuern oder so.
Okay.
125 plus Steuern.
Ja, aber wir wollten eigentlich über Shadow Moon Syndicates
sprechen. Wir sprechen heute über Shadow Moon Syndicates und am Samstag sprechen wir über das Brass nochmal. Sehr ausführlich. Vielleicht habe ich mich da mal ein bisschen dann mit dem Material beschäftigt. Ich habe heute einfach nur gebackt, weil das darf man natürlich nicht verpassen. Okay, wir reden über Shadow Moon Syndicates. Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt schnell in die Anleitung bzw. in die Regeln und dann reden wir darüber. In Shadow Moon Syndicates versuchen die Spieler die lokalen Syndikate so zu nutzen, damit am Ende des Spiels einer der Kingpin des Bergbaumondes wird. Zu Beginn des Spiels wird ein Set von Syndikaten ausgewählt, wobei die Anzahl der Syndikate von der Spieleranzahl abhängt. Jedes Syndikat besteht aus 10 Karten und alle Karten werden zu einem gemeinsamen Zugdeck zusammengemischt. Das Spiel verläuft über 3 Runden, wobei am Ende der ersten und der zweiten Runde jeder Spieler 3 Karten aus seinem in dieser Runde gespielten Karten beiseite legt. In der dritten Runde müssen die Spieler damit genau diesen Karten spielen, anstatt Karten vom Stapel zu ziehen. In einer Runde versuchen die Spieler, Verbrechen zu begehen, Bezirke auf dem Spielplan zu dominieren und Ziele zu erfüllen. Ist ein Spieler am Zug, spielt er eine Karte aus und nutzt dessen Effekt. Einen Zusatzeffekt der Karte kann er nur dann nutzen, wenn die letzte Karte auf seinem Gespieltstapel dem gleichen Syndikat entspricht. Es lohnt sich also, Karten gleicher Syndikate zu sammeln und deren Effekte zu nutzen. Am Ende des Zuges kann der Spieler eine Karte von seiner Hand mit einer Karte auf einem Markt austauschen und so seine verfügbaren Karten optimieren. Die Effekte auf den Karten können Einflusspunkte auf dem Spielplan verschieben oder beeinflussen, andere Spieler behindern oder Statuseffekte hinzufügen. Am Ende einer Runde werden Siegpunkte in Form von Geld anhand von dominierten Bezirken und erfüllten Zielen verteilt. Wer am Ende der dritten Runde das meiste Geld gesammelt hat, ist der neue Verbrecher-Kingpin und gewinnt das Spiel.
So, ihr habt das wieder alles nicht mitgekriegt, weil Michael schneidet ja nachher wieder schön, aber das war ein ganz schönes Durchgeholpere durch die Regeln, weil der Text war ein bisschen schwierig.
Ich bin heute nicht gut drauf irgendwie. Das macht dieser ganze Stress.
Schatzi.
Ja. So, aber wir haben hier ein schönes Spiel, sag ich jetzt mal. Ja?
Naja, bedingt schön.
Wir werden sehen, diese Review wird wieder etwas kontrovers werden und etwas bipolar, sag ich jetzt mal. Ja. Das Spiel ist, also ich meine, es ist, man kann es eigentlich Area Control das Spiel nennen. Es ist tatsächlich ein Area Control Spiel und zwar in einer relativ puren Form, sag ich jetzt mal. Man hat halt diesen Mond vor sich liegen auf dem Spielbrett, der ist halt in Bezirke eingeteilt und diese Bezirke kann man halt durch Einflusspunkte dominieren. Man muss dazu immer nur zwei Einflusspunkte in einem Feld haben und mehr als die anderen Spieler, die da drin sind. Das heißt richtig, wirklich mehr. Also Gleichstand gilt nicht. Bei Gleichstand ist der Bezirk unkontrolliert. Und für diese Kontrolle gibt es halt am Ende des Spiels Punkte, aber auch nach jeder Runde Punkte. Und da gibt es noch einen speziellen Bezirk, da kriegt man 3 Punkte, also 3 Geld. Ja.
Der in der Mitte,
genau, the Spire. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was man machen kann, denn die Grenzen von diesen Bezirken, da liegen so Verbrechensmarker. Ja. Und diese Verbrechensmarker werden aus einem Beutelchen gezogen, da sind genauso viele da, wie Spieler im Spiel sind. Und die liegen halt immer zwischen 2 Bezirken und die steht auch mal drauf auf dem Verbrechensmarker.
Also auf dem Plan sind immer so viele, wie auch Spieler da sind. In dem Beutel sind natürlich deutlich mehr.
Ja, das meine ich. Und diese Verbrechensmarker, die kann man halt erfüllen. Also man kann quasi dieses Verbrechen begehen, indem man in einem der angrenzenden Bezirke entsprechend viele Einflussscheibchen hat, die auf diesem Verbrechensmarker stehen. Da stehen zum Beispiel drauf 4 oder 5. Da ist dann beispielsweise drin, heißt, also irgendwie so ein Coup oder so ein Raub.
Diebstahl, Raub, genau.
Raub 4. Und dann muss man halt 4 von diesen Markern haben in einem der Bezirke. Und dann kann man das am Ende seines Zuges, kann man einen davon erfüllen quasi.
Ja, oder es steht halt Spionage 3 drauf und dann muss man halt 3 Einflussmarker in dem angrenzenden Bezirk haben. Dann kann man den einlösen. Aber das ist auch wieder eine Aktion. Das heißt, man muss die 3 Marker haben und dann noch eine Aktion, um den Heist oder den
Spionage. Ja, also du kannst einen Heist, in dem Zug kannst du einen Heist erfüllen.
Genau.
Ja, genau. Und jetzt kommt der Trick bei dem Ganzen. Auf der einen Seite gibt es Punkte und gibt auch Zielkarten, die man erfüllen muss für die Beherrschung dieser oder Kontrolle dieser Sektoren. Diese Verbrechensmarker, die auf den Grenzen liegen, die muss man aber bezahlen mit den Einflusspunkten, die man auf diesen Feldern hat. Also wenn ich da jetzt einen Heist habe mit 5 beispielsweise, ja, und der liegt auf der Grenze zwischen 2 Gebieten, auf einem Gebiet habe ich jetzt gerade 6 beispielsweise, dann muss ich alle 6 wegräumen, um diesen Verbrechensmarker zu bekommen. Ja, das
für
heißt,
den einen, den ich mehr habe, kriege ich dann ein bisschen Geld, aber erstmal sind meine Einflussmarker weg, das heißt, ich kontrolliere diesen Bezirk nicht
richtig.
Mehr.
Richtig, das heißt, man muss immer ein bisschen gucken, welches Interesse habe ich? Habe ich das Interesse eher, dieses Verbrechen zu begehen, damit dieses Scheibchen zu bekommen? Oder habe ich das Interesse eher, diesen Bezirk zu beherrschen, weil ich habe eine Zielkarte auf der Hand, die mir diesen Bezirk noch am Ende der Runde noch 3 Punkte gibt? Das ist so ein bisschen die Balance, die man da machen muss. Diese Verbrechensmarker haben noch eine weitere Besonderheit, denn die geben nicht nur diese Anzahl von Punkten, also auch Geld wiederum am Ende des Spiels, ganz am Ende. Ja. Das heißt, wenn ich eine 5 bekommen habe, die lege ich auf mein Player-Brettchen und dann bekomme ich am Ende des Spiels halt 5 Punkte. Sondern die haben auch noch einen Effekt. Und zwar dieselben Effekte, die auch auf den Karten vorkommen. Zum Beispiel ein Scheibchen auf einen Bezirk hinzufügen, ein Einflussscheibchen oder ein Scheibchen verschieben oder bei einem anderen Spieler eine Karte hinzufügen auf dem Stapel, da kommen wir gleich zu. Und diese Sachen kann ich einmal in meinem Zug benutzen, das heißt also quasi so eine Art Zusatzeffekt, da kann ich einen von benutzen, ganz am Anfang meines Zuges kann ich einen von diesen Scheibchen umdrehen und die sozusagen deaktivieren, ja, und dann kann ich diesen Effekt, der da drauf steht, benutzen und man kann auch durch bestimmte Effekte diese Scheibchen wieder zurückdrehen, aber das ist schon relativ einmalig. Und dadurch habe ich halt weitere Möglichkeiten, Effekte in meinem Zug auszulösen.
Und das Wichtige ist, dass ich dadurch eben nicht die Punkte, die dieses Scheibchen wert ist, verliere. Die bleiben bestehen. Aber ich kann mir halt da eben nochmal so einen Zusatzbooster quasi verschaffen, einmalig.
Genau. So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren sehr cleveren Sache. Also man hat auf dem Brett, das was auf dem Brett abgeht sozusagen, ist immer so diese Balance zwischen Einfluss und Area Control. Aber gleichzeitig möchte ich gerne diese Scheibchen haben, weil die relativ viele Punkte im Verhältnis zu den anderen Sachen gibt, die hier passieren am Ende des Spiels. Und die geben mir natürlich auch diese Extra-Effekte, die ich nutzen kann. Und jetzt kommt noch was, noch ein zusätzlicher Kniff. Und zwar hat man eine Hand von 6 Karten in jeder Runde. Wir spielen 3 Runden. Und diese Hand wird komplett runtergespielt. Es werden also 6 Runden gespielt. In jeder Runde spielt man eine Karte. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Stichspiel, sage ich jetzt mal.
Ich würde sagen, in einer Runde werden 6 Züge gespielt, ja, um die Vokabeln sauber zu haben.
Genau, das meine ich. Also man spielt 3 Runden und jede Runde besteht aus 6 Zügen. Und jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist, innerhalb einer Runde spielt er eine Karte von der Hand.
Ja.
Und diese Karte wird auf einen sogenannten Stack gespielt, der vor einem liegt. Das ist der Stapel von meinen gespielten Karten in dieser Runde. Da liegen im Normalfall am Ende dann 6 Karten, logischerweise.
Mhm.
Und jede Karte hat einen über der Linie-Effekt und einen unter der Linie-Effekt. Das ist also unten so eine Textbox, da ist über der Linie da ist eine Linie drauf, und über der Linie ist ein Effekt und unter der Linie ist ein Effekt. Und wenn ich so eine Karte spiele und die Karte, die ich auf meinem Stack schon liegen habe, hat dasselbe Syndikat. Und wir wissen, am Anfang wird ein Deck gebildet aus 5 bis 7 Syndikaten, ja, jeweils 10 Karten, die werden zusammengemischt, die werden per Zufall gezogen, also solche Syndikatskarten, die zieht man am Anfang 5 Stück zum Beispiel und dann weiß man, welche 50 Karten muss man quasi zusammenmischen. Das ist wie so eine Art Mini-Deckbau. Und wenn diese Karte, die ich jetzt gerade gespielt habe, demselben Syndikat entspricht, wie die Karte, die ich schon da liegen habe als oberstes, also die ich in der letzten Runde gespielt habe, dann darf ich beide Effekte benutzen. Wenn sie nicht dem entspricht, darf ich nur den über der Linie-Effekt benutzen.
Das heißt, eigentlich möchte ich gerne am liebsten alle 6 Karten aus dem gleichen Syndikat haben. Aber Achtung, jedes Syndikat hat Spezialfertigkeiten und ist auch in gewisser Weise einem Distrikt auf dem Mond zugeordnet. Das heißt, wenn ich nur ein Syndikat habe, komme ich auch nur an bestimmte Distrikte dran und andere Distrikte bleiben mir verschlossen, wenn ich nicht irgendwelche Quereffekte habe. Das heißt, da muss ich dann auch schon so ein bisschen aufpassen, wie optimiere ich mein Blatt denn jetzt hier wirklich?
Wie das jetzt genau aussieht, hängt hochgradig von den Syndikaten ab, da kommen wir gleich noch drauf. Und deswegen ist es sinnvoll, die Hand zu optimieren. Und die Hand optimieren, man bekommt ja am Anfang die 6 Karten und hat die einfach, ja. Das kann man nur, indem man am Ende seines Zuges kann man eine Karte mit also einem Markt tauschen. Auf diesem Markt liegen 5 Karten, die liegen offen aus und man kann halt eine Karte von der Hand mit einer vom Markt tauschen. Und damit verändert sich der Markt auch die ganze Zeit. Ja. Zusätzlich gibt es noch Effekte bei Karten, die halt sagen zum Beispiel, nimm dir eine weitere Karte und spiel die einfach. Das hat mir auch ein paar Mal geholfen, wo ich dann halt eine Karte gezogen habe und die hat genau den, also gerade wenn man so einen Bruch hat, also man hat 2 verschiedene Syndikate auf der Hand und man will jetzt den Bruch machen, dann würde man ja in einem Zug genau einmal nicht den unter der Linie-Effekt haben. Und dann hat jemand einen Effekt, der hat gesagt, zieh die oberste Karte vom Stapel und spiel die direkt. Dann kommt die natürlich auf den auf meinen Stack drauf und gilt dann natürlich auch für die Karte, die ich spiele. Und das hat dann natürlich super geklappt. Ja, also ich hatte da ein, zwei Mal richtig Glück gehabt. Ja, und so spielt man halt die Karten runter, optimiert seine Hand gleichzeitig und darauf aufbauend, und das finde ich bei dem Spiel so schön, dass die ganzen Mechanismen sind alle sehr logisch aufeinander aufgebaut, finde ich. Wir hatten ja schon gesagt, in der Runde gibt es 6 Karten. In der ersten Runde legt man am Ende, ganz am Ende, wenn man fertig ist und quasi die neue Runde anfängt, nimmt man seinen kompletten Stack, den man gespielt hat, und sucht sich daraus 3 Karten aus und legt sie zur Seite. Die restlichen kommen wieder ins Zugdeck und werden neu gemischt. Und das macht man in der zweiten Runde nochmal. Das heißt, man hat nach der zweiten Runde 6 Karten
in
seiner zur Seite gelegten Dings. Und diese 6 Karten sind genau die 6 Karten, die man in der dritten Runde benutzt zum Spielen.
Ja.
Das heißt, man hat Deckbau in mehreren Dimensionen, wenn du so willst. Du hast in der einen Dimension, dass du so eine Art Deckbau hast, oder eigentlich sogar, du hast eigentlich 3 Dimensionen sogar. Du hast einmal die Dimension, dass du die Syndikate aussuchst, beziehungsweise ziehst. Das ist der eine Aspekt, wo das Deck zusammengebaut wird. Dann hast du das Deckbau, indem du deine Hand managst, mehr oder weniger. Ja.
Für die Runde, in der du gerade bist.
Indem du tauschst, ja. Und dann musst du noch dir überlegen, was mache ich denn in der dritten Runde? Und
welche Karten brauche ich dann vielleicht in der dritten Runde?
Und du sammelst unter Umständen halt auch so die Karte, sodass du in der dritten Runde möglichst gleiche Syndikate hast, ja? Syndikatskarten hast. Also ich finde es schon sehr clever. Und die, ja, also die Syndikate selbst, und da kommen wir auch nochmal drauf, das ist ein der wirklichen Knackpunkte bei dem Spiel. Die Syndikate sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr thematisch. Und das ist wiederum was ich ein bisschen inkonsistent finde bei dem Spiel. Das Spiel selbst ist eigentlich ein ziemlich themenbefreites Spiel. Das ist sehr abstrakt, wenn man das Spiel einfach so runterspielt und einfach die Karten sich nimmt. Auf den Karten stehen zum Beispiel keine Namen drauf. Da sind irgendwelche Dudes abgebildet. Ja,
ja, also eigentlich von der Idee her, klar, das ist ein Syndikat und das sind jetzt quasi die Mitglieder des Syndikats.
Genau, da gibt's ein Roboter-Syndikat
zum Beispiel. Jetzt wäre halt meine Erwartungshaltung, dass das Syndikat an sich irgendeinen Namen hat und dass der Dude einen Namen hat.
Die Syndikate haben tatsächlich auch einen Namen.
Ja, aber die stehen nicht so, so wirklich groß auf der Karte drauf. Die stehen irgendwo ganz unten, ganz klein im Futter drin. Und der Dude selber hat gar keinen Namen.
Genau.
Und dass das Plakative oder das, woran du dein Syndikat erkennst, ist quasi ein Symbol, das auf jeder Karte
genau,
drauf ist.
Genau, so eine Art Logo.
So.
Und das heißt, wenn man das Spiel einfach so beim ersten Mal spielt und einfach so runterspielt, denkt man sich, ja, es ist eigentlich irgendwie dieses Thema, ist irgendwie so raufgeklatscht. Ja, ist irgendwie Quatsch. Ja, also ich meine, man hat hier weder auf den Karten, da ist Text drauf, das heißt, wäre nicht schlimm gewesen, da noch einen Namen drauf zu schreiben. Auf den Karten stehen keine Namen drauf, da sind irgendwelche Leute abgebildet, aber keine Ahnung, wer das ist. Ja. Die Texte sind sehr generisch, ja, also es ist immer so, füge eins hinzu, tue eins beim Gegner dazu oder verschiebe eins oder sowas, ja. Das ist eigentlich relativ generisch und auch das, was man hier spielt, ist eigentlich ziemlich abstrakt. Man tut halt irgendwie Einflusspunkte verteilen und Punkte einsammeln und so, ja. Also wenn da jetzt auf diesen Marker nicht draufstehen würde, Bankraub oder sowas, ja, dann würde genauso
wie bei anderen Thema. Würdest du nicht wissen, dass du gerade ein Syndikat führst?
So, wenn man sich aber die Syndikatskarten mal genauer anguckt und hier in dieses extra Heftchen, was dabei ist, das nennt sich Appendix, schaut, dann findet man raus, dass diese Syndikate alle einen Namen haben und auch ein Thema haben. Und dieses Thema passt wiederum thematisch richtig gut. Ja, also da gibt es zum Beispiel die Ex-Firmenpolizei. Ja? Mhm. Die haben ihr Einflussgebiet um die Firmenzentrale drumherum. Ja? Und sind super gut beim Abschirmen. Also die können irgendwie schützen ihre Sachen, sodass andere Spieler die Stapel nicht manipulieren können, die Einflussstapel. Ja, dann gibt es irgendwie die Miner, die sind alle im Mining-Komplex, ja, in den drei Sektoren, die in den drei Distrikten, die zum Mining-Komplex gehören. Und die sind gut irgendwie, um irgendwelche Einflussdinger über die ganze Karte zu werfen. Ja, also die erzeugen die bei sich im Bereich und schmeißen die dann irgendwo anders hin. Und das ist wiederum sehr thematisch. Also die einzelnen Syndikate sind wieder sehr thematisch aufgebaut, auch wenn das auf den Karten selbst nicht rauskommt. Und die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also die haben einen wirklich, wirklich sehr unterschiedlichen Playstyle. Ich habe am Anfang gedacht, ja, okay, also bei der einen Karte kann ich jetzt irgendwie hier so ein Dings hinzufügen und bei der anderen kann ich irgendwie jetzt verschieben und so. Aber nee, die Syndikate sind wirklich unterschiedlich und da sind ja auch solche Karten dabei, die man am Anfang zieht, um rauszufinden, welche Syndikate nimmt man für diese Partie. Und da steht eine Anleitung, man soll die auf den Tisch legen, um zu wissen, mit welchen Syndikaten man spielt. Und das haben wir am Anfang gar nicht gemacht, ja.
Aber ja, beziehungsweise wir haben das dann angefangen zu machen, aber wir haben uns gar nicht richtig genau angeguckt, was steht denn auf der Karte, weil da ist nämlich auch ein Hilfetext drauf, wie man diesen Syndikat am besten spielt oder wann man dieses Syndikat favorisieren sollte.
Und das ist aber wichtig für das Spiel. Ja, man muss oder sagen wir mal für den Erfolg, ja. Das macht auch so Spaß, finde ich. Also man sollte sich ein bisschen damit beschäftigen, was können denn die Syndikate und wie können die sich gegenseitig beeinflussen und welche Syndikate passen denn super zusammen, die wir gerade im Spiel haben.
Ja, und dann ist das aber auch ein bisschen die Pest mit den Syndikaten und dass die ja im Stück weit eingeschränkt sind, weil das eine Syndikat kann nur das eine in den einen Distrikten, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, das andere Syndikat kann in einem anderen Distrikt was und hat andere Fähigkeiten. Und neben diesen Syndikatskarten ziehst du ja auch noch Zielkarten, diese Objekte.
Genau, man hat drei Zielkarten in jeder Runde auf der Hand. Das sind quasi Karten, wo einfach nur draufsteht, ein Verbrechenstyp und einen Sektorname, ein Distriktname.
Und jetzt hat man das Problem, eigentlich möchte man vielleicht, also für den Zielerfolg wäre es wahrscheinlich cool, wenn ich alle drei Karten optimal erfülle, also sowohl die Verbrechen gesammelt habe, als auch in dem Distrikt den Lead habe. Wenn aber meine Syndikatskarten einfach nicht dazu passen, weil zum Beispiel ich überhaupt gar nicht in den Distrikt reinkomme, der gerade auf meiner Objective-Karte steht, oder aber ich nicht an die Distrikte rankomme, wo genau die Tokens liegen mit dem Verbrechen, das ich gerne hätte, oder ich es nicht schaffe, da eben die Mehrheit zu oder so viele Einflussmarker zu sammeln, dass ich das Objective mir auch wirklich schnappen kann, dann sieht es ziemlich traurig aus während des Spiels.
Ja,
habe ich live und in Farbe erlebt.
Es gibt ein bisschen Glücksfaktor in dem Spiel, das gebe ich zu. Ein
bisschen, sehr viel.
Nee, finde ich gar nicht. Denn man kann schon, also alle Syndikate sind nützlich und man muss einfach mit dem leben, was man hat und muss damit irgendwie dann klarkommen.
Ja, aber es nützt dir überhaupt nichts, wenn du nur Syndikate hast, die zu Distrikten kommen, wo weder der Einfluss gefragt ist, noch Objectives dran liegen. Dann kannst du da zwar hin, aber du hast nur den einen Punkt, den du für die Führung in den Distrikt kriegst.
Aber das erste ist gar nicht so tragisch, weil die Punkte, die man bekommt durch den Einfluss in Distrikten, ist nämlich relativ klein im Vergleich zu dem, was man durch die Verbrechensmarker bekommt.
Ja, aber wenn du an keine Verbrechensmarker drankommst, bist du gepitcht.
Das ist
und
wahr.
Wenn du dann denkst, oh, ich müsste mal meine Hand optimieren, und dann guckst du in den Markt und in dem Markt sind nur Syndikate, die du nicht gebrauchen kannst, dann bist du schon wieder gepitcht. Dann hast du noch die Option, vom Stapel zu ziehen, aber dann ist es halt wirklich Glücksspiel, ob du eine gute Karte kriegst oder nicht.
Also ich fand das Spiel eine sehr, sehr gelungene Kombination von Mechanismen, die man alle irgendwie schon mal gesehen hat. Ja,
ja, die Mechanismen hat man gesehen, aber
in einer sehr, sehr, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, so ein sehr, sehr engen neuen Formationen, die mich wirklich angesprochen hat. Das Spiel hat allerdings auch ein paar Schwächen, muss ich sagen. Ja, also es hat ein bisschen Zufallseinfluss, das stimmt. Ja, also man kommt, die Marker kommen aus dem Sack und die Karten zieht man halt. Ja. Das finde ich aber alles noch in Ordnung, da gibt es viel schlimmere Sachen. Die Anleitung ist auch nicht so die absolut beste, sag ich jetzt mal. Sie hätte vielleicht noch ein bisschen Redaktion gebraucht. Es ist nicht die absolute Katastrophe, aber da ein paar
auch
Sachen,
da haben wir schon Schlimmeres gesehen, ja, aber wir haben auch schon deutlich bessere in der Hand gehabt.
Ja, wo ich ein bisschen Probleme hatte in unseren Spielrunden, die wir gespielt haben, ist, dass das Spiel so ein bisschen ein Problem mit Downtime hat. Wenn man, weil, also wir hatten mal wieder unsere Downtime-Spezialistin am Tisch, ja, bei einer der Partien. Und
ich war diesmal auch eine Downtime-Spezialistin,
ja,
weil
stimmt.
Ich ständig grenzgrübeln musste.
Das stimmt, und das wird dann ein bisschen langweilig, muss ich sagen, für die anderen Spieler. Mein Zug war immer relativ schnell vorbei, aber ich habe auch nicht gewonnen. Das Spiel, also ich finde Downtime ja bei einem Spiel gar nicht so schlimm, wenn ich die Downtime damit verbringen kann, zu planen. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn ein Spiel so gemacht ist, dass, wenn ich wieder am Zug bin, ich sowieso wieder neu anfangen muss zu denken, weil der unmittelbar vor mir da ist, kann die Spielsituation so verändern, dass ich überhaupt nicht planen kann.
Ja, und ja? Michael hatte nun den Faktor, dass die Downtime erzeugt wurde von der Spielerin direkt nach ihm, dann kam ich, dann kam der Nächste und dann war er wieder dran und damit hatte sich die ganze Situation auf dem Plan schon wieder verändert.
Ja, das ging. Also ich finde, das ging noch.
Okay.
Es gab schlimmere Spiele schon, wo die Situation komplett anders war. Hier konnte man schon so ein bisschen vorplanen, weil die Änderungen, die einzelnen Spieler auf dem Brett machen, sind, ich sag mal, nicht sehr, also du tust nicht alles umwerfen. Ja?
Man
kann schon
so,
ein bisschen planen.
Das, was man eigentlich will, bleibt am Ende das Gleiche. Man muss halt nur gucken, ob man es noch erreichen kann oder ob einem jemand was vor der Nase weggeschnappt hat.
Ja,
und ob es Sinn macht.
Ja. Also das ging schon, aber trotzdem fand ich, also wenn man so einen Grübler am Tisch hat, dann kann das unter Umständen problematisch werden. Also ich habe mich an einigen Stellen bei dieser einen Partie zum Beispiel, da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich habe da halt gesessen und gedacht, so, wann geht's denn jetzt mal vorwärts? Ja, wann geht's denn jetzt mal vorwärts? Ich will hier irgendwie machen.
Also ich muss sagen, das, was ich schwierig fand, war dieses Hilfezettelchen
das,
mit der daneben,
genau,
noch daneben liegenden Hilfekarte für die Erweiterung. Du hast halt auf den Karten Schlagworte, wo du wissen musst, was die Schlagworte bedeuten. Es sind aber nicht 3, 4 Schlagworte, es waren, glaube ich, 12 oder so.
Ja.
Und
ein paar sind einfach,
ein paar sind einfach, die hast du schnell drauf, aber da waren halt so ein paar, wo ich dann halt, weil es halt auch auf Englisch war, immer nochmal genau gucken musste, welches weiß jetzt welches, was meint was.
Und da sind auch ein paar dabei, die sind, wenn du den Erklärungstext durchliest, sind die sehr ähnlich und dann muss man erstmal drüber nachdenken, was eigentlich der Unterschied ist. Und dann ist zum Beispiel der Unterschied, bei der einen darfst du nur deine eigenen Marker beeinflussen und bei dem anderen darfst du auch die Marker von anderen beeinflussen.
Ja,
also
sowas zum Beispiel, oder dann hast du einen Effekt, der faktisch dann 2 andere Effekte miteinander kombiniert, also füge hinzu und tu noch was. Und das fand ich sehr anstrengend, weil ich ständig auf diesem Zettel nachgucken musste und ich dann auch immer gucken musste, wo steht dieses Schlagwort jetzt? Weil es war so ein dreigefaltetes Blättchen, das auf beiden Seiten bedruckt war. Und ich war da ständig am Hin- und Herdrehen und den Begriff am Suchen, den ich gerade brauchte.
So, jetzt werde ich dir kurz was erzählen, da wirst du sagen, aha. Kannst du dich erinnern, dass du diesen Effekt auch schon mal bei einem anderen Spiel hattest? Vielleicht noch in bisschen stärkerer Version?
Ja, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel.
Ich gebe dir mal ein Stichwort. GMT.
Ah ja, genau.
Ja? Mhm. Coinspiele.
Mhm.
Da ist halt auch so, dass es relativ viele Aktionen gibt. Und diese Aktionen.
Richtig, da habe ich auch ständig geguckt, was darf ich hinten tun, was heißt das denn?
Diese Aktionen sind halt nicht ganz trivial, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und da ist halt auch so ein Zettel dabei, wo du dir nachgucken kannst. Ja?
Ja, also auf jeden Fall, das fand ich super anstrengend.
Ich bin noch nicht fertig. So.
Ich war ja auch noch nicht fertig.
Und jetzt sage ich dir, dass der Autor dieses Spiels Shadow Moon Syndicates, Jared Carmichael, auch für GMT Coinspiele macht.
Mhm. Der soll mal in die Ecke gehen und sich schämen und vernünftige Hilfetexte produzieren.
Und zwar Red Dust Rebellion ist zum Beispiel von dem.
Mhm.
Ja? Also ich sehe da gewisse Ähnlichkeiten, sag ich jetzt mal, ja.
Ja, also auf jeden Fall, dieses Hilfezettelchen hat mich regelmäßig in den Wahnsinn getrieben, was meine Entscheidungsfreudigkeit natürlich massiv gebremst hat. Und das Zweite, wo du gesagt hast, das wäre meine persönliche Entscheidung gewesen, das so zu spielen, das hätte ich auch anders tun können. Aber ja. Ich habe halt versucht, bei allem, was ich tue, im Hinterkopf zu behalten, dass ich da ja noch am Ende diese dritte Runde habe und ich möglichst diese dritte Runde gut bestücken soll. Meine dritte Runde war auch genial fantastisch bestückt. Es hat mir nur nicht geholfen, weil ich in den zwei Runden davor, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, nichts gewuppt bekommen habe, weil ich einfach scheiß Karten auf der Hand hatte. Entschuldigung für das Schimpfwort. Einfach nicht dahin gekommen bin, wo ich hin wollte. Oder aber, wenn ich dann da war, und dachte so, gleich im nächsten Zug, dann endlich das Objective, dann kann ich endlich das Verbrechen begehen. Zack, hat's mir der Manuel oder du oder die Katrin einfach vor der Nase weggeschnappt und dann habe ich wieder mit nichts da gesessen.
Ja, wir sind halt schneller bei der Entführung.
Ja, ihr seid halt schneller bei der Entführung. Also ich finde dieses, also ich sehe, was das Spiel will. Und eigentlich so vom theoretischen Ansatz her würde ich sagen, boah, das muss eigentlich ein Spiel sein, das mir gefällt, weil da sehr viel Strategie und Logik und Kombinationsfähigkeit drin ist. Aber ich fand es mega anstrengend. Ich fand es, es hat sich nicht smooth weggespielt und ich habe es nicht genossen, das Spiel zu spielen. Und es hat auch nicht geholfen, dass ich dann doch gar nicht so weit von dem Führenden weg war mit meinen Punkten. Ich war trotzdem auf Platz 3 und es hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Also in der Theorie ein schönes Spiel, aber es hat nicht gezündet.
Ich habe den komplett anderen Eindruck von dem Spiel.
Ja, ich weiß.
Ich finde es richtig cool. Ich finde, die Mechanismen passen gut zusammen. Ich finde die Idee, ist wirklich komplett unterschiedliche und sehr, sehr stark differenzierte Syndikate zu machen, die man zusammenmischt am Anfang und dadurch immer ein komplett anderes Spiel zu kriegen, finde ich super. Ich finde diese Kombination aus Karten, also aus Handmanagement, Deckbau und Area Control, finde ich total cool. Das Thema, okay, sind ein paar Chancen vergeben worden, ansonsten finde ich das richtig gut. Und ich finde, das ist tatsächlich, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, ist das so ein bisschen so ein Coin-GMT-Wargame in Light.
Ja? Was ich ja auch nicht
sehr
mag,
Light.
Aber egal.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund. Ich glaube, dass du hast intuitiv gespürt, das ist so ein Spieltyp, der dir nicht gefällt.
Erinnerst du dich daran, wie ich dir von diesen zwei Partien Ax, die wir gespielt haben, mal berichtet habe?
Mhm.
Wie ich das Spiel richtig blöd fand bei der ersten Partie, weil ich auf keinen grünen Zweig gekommen bin. Und bei der zweiten Partie hatte ich bessere Karten auf der Hand, hatte eine andere Strategie für mich zurechtgelegt und es lief zumindest eine ganze Weile lang. Und das Spiel fing an Spaß machen. Und ich glaube, das hier ist auch so ein Spiel. Wenn du in der Sackgasse bist und einfach nicht rauskommst, dann ist das ein total frustrierendes Spiel. Und wenn du gute Karten auf der Hand hast und eine gute Strategie dir zurechtgelegt hast, die funktioniert, dann kann das wahrscheinlich ein richtig tolles Spiel sein. Nur ich gehöre halt zu denen, ich habe beim Würfeln kein Glück, ich habe beim Kartenziehen kein Glück und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesem Spiel mal einen richtigen Run habe, eher gering.
Ich finde, man muss einfach muss man strategisch, dynamisch seine Strategie anpassen. Ah, egal. Jetzt hast du gerade schon gesprochen, ganz kurz von der Erweiterung. Die Erweiterung haben wir auch. Die Erweiterung ist aber relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal. Die Erweiterung fügt einfach neue Syndikate hinzu. Und damit so 3-4 neue Effekte, die auf so einer Extrakarte sind. Da sind also keine grundlegenden neuen Spielmechanismen drin.
Ja, was ich total lustig finde, ist, dass die Erweiterung auch persönliche Spielbretter ins Spiel bringt, aber nirgendwo erklärt wird, wie man die denn nutzt.
Ja, das ist ein bisschen seltsam. Aber
ich habe ein paar Fotos gesehen, wo ich gedacht habe, okay, diese zwei Punkte wären dazu da gewesen, meine Influence, die ich noch nicht auf dem Brett habe, zu sammeln. Da hätte ich mein Geld hinlegen sollen. Und das mit der Bank haben wir ja im Spiel rausgefunden, dass man da seine gesparten Karten hinlegt.
Ja. Reden wir gleich noch über das Material. Es gibt da auch noch einen Kritikpunkt. Das Spiel wird als 2 bis 5 Spieler beschrieben. Ja. Aber wir haben das mit 2 Spielern versucht und es ist absolute Katastrophe. Kinder, wenn ihr ein 3-Spieler-Spiel macht, übrigens, das ist auch wieder so ein Coin-Ding, ne? Die Coin-Spiele sind auch immer 3 bis 4 Spieler-Spiele. Wenn ihr ein 3-Spieler-Spiel macht oder 3-Plus-Spieler-Spiel, dann schreibt nicht drauf, dass es für 2 Spieler ist und tut irgendwelche halb ausgegorenen Bots dazu oder so. Ja,
oder schreibt es dick auf die Packung, zu 2 nur mit zusätzlichem Automata möglich.
Das ist wirklich, also aus meiner Sicht ist das im Moment der wirkliche absolute Abfuck in der Spielewelt, dass die Spieleranzahl nicht korrekt angegeben wird.
Ja, also wobei ich sagen muss, dass ich es fast noch schlimmer finde, wenn ein 3-Spieler-Spiel als 2-Bis-Spiel deklariert wird, als wenn ein 2-Spieler-Spiel als 2-bis-4-Spieler-Spiel deklariert wird. Auch das finde ich ätzend und falsch. Und beides würde ich gerne wieder abschaffen und sagen, Leute, schreibt drauf, wie viele Spieler das Spiel spielen können und zwar sinnvoll spielen können. Aber tatsächlich ein faktisches 3-Spieler-Spiel als 2-Spieler-Spiel zu deklarieren und dann einen komplexen Automata zu definieren und zu sagen, da muss quasi einer
2 Spieler spielen,
das ist ein No-Go für mich. Absolut. Also ja, ich kann es verstehen, wenn ich quasi so einen Solo-Modus habe und dann ich eben auch einen Automata bedienen muss. Das finde ich legitim.
Kommt drauf an.
Ja, trotzdem, aber das ist das, wo ich mit rechnen muss, wenn ich ein Solospiel spiele, dass ich in irgendeiner Form einen Gegner repräsentieren muss. Aber wenn ich sage, es ist 2 Spieler spielbar, dann möchte ich das mit 2 Spielern spielen und nicht, dass einer in den sauren Apfel beißen muss und quasi 2 Spieler bedienen muss. Das ist Mist.
Ja, und Shadow Moon Syndicates ist definitiv ein 3-Plus-Spielerspiel. Auf der Plusseite ist es in einer schön kleinen Box. Also sie haben die Box ist schön kompakt, ja? Ist kleiner als eine normale Catan-Box und es passt auch alles von der Erweiterung mit rein. Finde ich also sehr schön, haben sie gut gemacht und das Artwork ist sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist sehr, sehr, das ist übrigens auch der Grund, warum ich das überhaupt gebackt habe.
Außergewöhnlich ist das richtige Wort. Schön ist anders, aber außergewöhnlich, lass mich den Zusatz machen, ohne wirklich hässlich zu sein. Das ist nämlich wichtig. Es ist irgendwie anders, es ist ein bisschen dreckig rustikal, sage ich mal, wie man das von Syndikaten halt so auch erwarten kann, aber es ist jetzt nicht wirklich abstoßend hässlich, wie ich das schon bei anderen Comic-Styles und Grafiken gesehen habe.
Ich finde das sehr ansprechend, weil es mal was anderes ist.
Es ist mal was anderes, genau.
Ist übrigens derselbe Verlag wie Storm Raiders, die auch so einen ähnlichen Artstyle haben. Das hängt auch daran, dass das Artist-Team dasselbe ist.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, und Storm Raiders übrigens auch ein sehr schönes Spiel, haben wir auch ein Review zu gemacht. Das ist so ein Pick-up-and-Deliver-Spiel von Arcus Games und ich muss sagen, Arcus Games gefällt mir immer mehr, also dir jetzt nicht, aber mir, und ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder mir ein Arcus Games Spiel angucken, wenn es das mal wieder im Kickstarter gibt. Damit kommen wir auch kurz mal dazu, wo man das Spiel bekommt. Also, das ist ein bisschen schwierig, sag ich jetzt mal. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir eigentlich lieber nur Spiele rezensieren, die man auch im Handel kaufen kann. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, sag ich jetzt mal. Der Kickstarter wird gerade ausgeliefert. Beziehungsweise wurde ausgeliefert vor 4 Wochen, glaube ich, oder so. Ja, also ist wahrscheinlich noch gerade
drin. Also es mag sein, dass der ein oder andere noch wartet, aber es dürfte jetzt eintrudeln.
Es wird das Spiel auch zu kaufen geben bei Arcus Games direkt im Shop. Ja? Und zwar, das wird so Ende März, Anfang April passieren, also jetzt übernächste Woche sowas, gehe ich davon aus. Das Storm Raiders gibt es auch im ganz normalen Handel, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das mal in den Handel kommt, in den Retail, in den normalen. Aber davon gibt es im Moment noch keine Aussage von Arcus Games. Allerdings könnt ihr das Spiel trotzdem spielen, denn das Spiel gibt es auf Tabletopia und zwar sogar kostenlos. Also so eine Free, das geht in dem Free-Tier von Tabletopia. Und ihr könnt es spielen auf dem Tabletop-Simulator. Mhm. Wir haben euch beide Links mal mit in die Shownotes getan. Und wie ihr gemerkt habt, ist das Ganze ja etwas kontrovers zwischen uns. Vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert und euch das kaufen wollt, würde ich vielleicht euch empfehlen,
spielt
es doch mal auf Tabletopia. Es ist auch und das ist auch das Schöne beim Spiel. Das kommt ein bisschen daher wie so ein super komplexes Spiel. Und wenn man dann die Regeln gelesen hat, denkt man, das ist eigentlich relativ easy.
Ja, naja, bis auf den Punkt, dass man diese dritte Runde nicht vergessen sollte.
Ja, ja. Also, aber die Regeln selbst sind eigentlich relativ einfach. Ja, das ist jetzt keine Komplexitätskatastrophe, dieses
Nein,
Spiel.
Nein, das nicht.
Es gibt viele von diesen Effekten und man muss immer in diesem Zettelchen nachgucken und so, aber das ist die Hauptkomplexität, sag ich mal. Der Rest ist, also wir haben die Anleitung eigentlich nicht so oft gebraucht, um dann zu gucken, wann was man in einer Runde macht und in welcher Reihenfolge und so. Das ist alles relativ easy.
Also tatsächlich war das, was wir am häufigsten nachgeguckt haben, von den wenigen Malen, wo wir nachgeguckt haben, weil nicht ganz klar war, darf ich einen bestimmten Effekt nur auf mich und meine Influence-Marker ausführen oder darf ich den auch auf andere Influence-Marker ausführen oder darf ich ihn vielleicht nur auf andere Influence-Marker ausführen. Das ist aber aus der Anleitung meistens auch nicht wirklich rausgekommen. Also haben wir eine Interpretation getroffen und eine Vereinbarung am Tisch getroffen, wie es zu interpretieren
ist. Ja, da sind wir wieder bei der Anleitung, die ein bisschen Redaktion gebraucht hat.
Ja.
Was sagt denn die Community?
Also die Community sagt, dass es ein 2-5-Spieler-Spiel ist. Die beste Spielerzahl ist 4.
Ja, haben wir auch mit 4 gespielt?
Ja, also 2 ist No-Go unserer Meinung. Ich finde, man sollte hier auf Boardgame Geek übrigens noch so einen Zusatzmarker machen. So No-Gos, also geht nicht mit 2 oder geht überhaupt nicht mit 6, hatten wir ja auch schon mal oder so. Ne? Ja. Das fände ich noch sehr nützlich als zusätzlichen Wertungspunkt.
Wir hatten noch mal so ein Spiel, wo man das mit 6 Spielern gespielt hat, dann musste man sich einen Urlaub nehmen, eine Woche oder so.
Ja, und irgendwie haben dann die Ressourcen nicht gereicht oder irgendwie so lustige Sachen. Spielzeit 60 bis 90 Minuten.
Ja, das kommt hin.
Offizielle Altersempfehlung ist 14.
Ja, das ist natürlich auch das Thema. Ne? Also man tut hier Mord und Totschlag verteilen.
Richtig. Und die Community ist auch der Meinung, dass es 14 plus ist. Also jetzt tatsächlich von der Komplexität her, obwohl die hier mit 2,63 gewertet ist, um das mal einfließen zu lassen, würde ich jetzt sagen, könnten das vielleicht auch schon etwas jüngere Geister machen, aber vom Thema her würde ich das nicht empfehlen, auf gar keinen Fall.
Ja, also auch hier gilt natürlich, wenn du dich mit diesen Syndikaten beschäftigst und so auf diesen Karteneffekten surfst quasi,
ja,
dann bist du natürlich wesentlich besser als jemand, der da relativ unbedarft dran geht und sich vielleicht nicht so beschäftigt damit. Ne?
Absolut. Also. Und ich meine, das Spiel lebt halt davon, dass man ein Verbrechen nach dem anderen begeht und richtig gemein zu seinen Mitspielern ist. Das heißt, das fördert nicht ein freundschaftliches und wohlwollendes Miteinander, was wir ja eigentlich unseren Kindern beibringen wollen. Ne?
Ja,
und dann gibt es eine Wertung, da muss ich aber gerade sagen, da müssen wir hier den warnenden Finger heben, weil es gibt erst 74 Ratings, weil es ist ja ein sehr, sehr neues Spiel.
Immerhin.
Aber es gibt 74 Ratings und die sagen, es ist eine 8,0.
Da würde ich definitiv mitgehen, 8,0. Ich finde das ein super Spiel. Das wird auch die Sammlung nicht verlassen.
Nee, die Sammlung verlassen muss es nun nicht. Also ich bin nicht ganz bei einer 8,0. Wie gesagt, es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber ich sehe, was das Spiel will und ich sehe durchaus die Chance, dass ich ähnlichen Effekt habe wie bei Arx, dass ich bei einer anderen Partie mit besserem Handglück und jetzt dem Vorwissen, das ich gesammelt habe bei den bisherigen Partien, vielleicht auch eine andere Strategie nochmal ausprobieren kann, die dann besser funktioniert. Deswegen würde ich dem Spiel jetzt trotz des Frustes, den ich bisher bei dem Spiel geschoben habe, eine 7,5 geben.
Ja. Und spielt das nicht mit Downtime-Künstlern, mit Spielen.
Grenzgrüblern.
Mit Grenzgrüblern, genau.
Also Leute, die wirklich für schon bei normalen Spielen irgendwie länger über Züge nachdenken, die haben hier tatsächlich Grenzgrübelfaktor. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie immerhin mit ihrer Grenzgrübelstrategie Platz 2 ergattert hat.
Ja,
Ja. Ne? Also sie hat nicht umsonst gegrenzgrübelt.
Nein,
sie, ne?
Das ist ja immer so, aber das macht halt allen anderen und vor allen Dingen, weißt du, wenn ich am Ende im vorletzten Zug einer Runde 2 Karten auf der Hand habe, ja, die genau 2 Effekte haben jeweils, ja, dann weiß ich nicht, warum ich da irgendwie 10 Minuten auf diese 2 Karten stieren muss, um rauszufinden, welche ich jetzt nehme.
Sie hat halt sehr genau durchgerechnet, wie viele Punkte sie mit dem einen Zug kriegt, wenn sie dann den anderen im nächsten Zug macht und wie viele Punkte sie kriegt, wenn sie es umgekehrt macht.
Ja, eigentlich müsste bei diesem Spiel ja innerhalb einer Runde müsste es immer schneller gehen, weil du immer weniger Karten auf der Hand hast.
Hm,
ja?
Nee.
Ja, genau.
Bei dir vielleicht, aber bei uns Grübelmenschen nicht.
Ja, ja. Gut, wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, das Spiel wird verfügbar sein auf der Website von Arcus Games. Da haben wir euch alles verlinkt. Und ihr könnt das natürlich auch auf Boardgame Arena, nee, nicht auf Boardgame Arena, auf Boardgame Arena nicht, aber auf Tabletopia und beim Boardgame Simulator spielen.
Ja, und ansonsten habt ihr es vielleicht sogar schon zu Hause liegen? Habt ihr es auch schon gespielt? Das würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Habt ihr ähnlich positive Erfahrungen wie Michael gemacht oder eher so negative wie ich? Oder liegt ihr irgendwo dazwischen oder habt sogar noch eine ganz andere Meinung zu dem Spiel? Sind wir super interessiert dran. Wir wollen nicht auf unserer Meinung beharren, sondern wollen einfach nur unsere Erfahrungen mit euch teilen und wären froh, wenn wir da auch ein bisschen was von euch zuhören. Und ansonsten haben wir es, glaube ich, für heute. Wir wünschen euch wie immer eine tolle Zeit. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.